Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du immer wieder Menschen bereit machst, aufzustehen und dein Wort zu verkünden. Herr, ich bitte dich, schenk du Sam die richtigen Worte und noch viel wichtiger, Herr, mache, dass wir das hören, was du willst, was uns gut tut. Ich danke dir, Herr. Amen.
Amen. Danke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich habe etwas mitgebracht, was einen Hinweis ist auf den heutigen Feiertag. Genau, und vielleicht bist du jetzt etwas überrascht und denkst, was soll das? Wir haben ja Palmsonntag, wieso bringt Sam nicht so einen Palmzweig? Wieso kommt er mit einem Velo? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, wir alle haben Erwartungen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt so gegangen ist. Vielleicht hattest du auch eine Erwartung, was ich da bringen soll. Und du bist erstaunt, dass deine Erwartung nicht so erfüllt wurde. Ja, wir alle haben Erwartungen. Ich habe Erwartungen an meine Frau. Ich habe Erwartungen an meine Kinder. Ich habe Erwartungen hier an die Gemeinde. Ich habe Erwartungen an mich. Ihr habt Erwartungen an mir. Ja, wir alle haben Erwartungen. Und das Thema von Erwartungen, das kommt auch an Palmsonntag vor. Palmsonntag, ein ganz besonderer Feiertag, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus als König empfangen wurde und dass er gefeiert wurde. Steigen wir also direkt in den Bibeltext ein. Und dafür habe ich die Erzählung aus dem Johannesevangelium gewählt. Wir finden die ganze Story auch in den anderen Evangelien, bei Matthäus, Markus und Lukas. Und wenn man so die Versionen miteinander vergleicht, dann sieht man auch, dass dort in den drei, Matthäus, Markus und Lukas, da liegt der ganze Fokus vor allem auf diese Eselsgeschichte, diesem Drahtesel. Genau, das ist so ein kleiner Link. Ja, und ich verstehe es ja auch. Denn Menschen von damals war es wichtig zu zeigen, hey, Jesus, das ist wirklich dieser Messias, der im Alten Testament, wo es Prophezeiungen darüber gibt. Und das ist wirklich dieser Jesus. Und darum haben diese so den Fokus auf diese Eselsgeschichte gelegt. Und das ist alles gut und richtig. Und auch Johannes. Johannes erwähnt diesen Esel auch. Keine Angst. Aber Johannes, der setzt doch ein paar andere Akzente. Und die finde ich sehr spannend. Und die wollen wir heute Morgen etwas genauer anschauen. Ich lese nun aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 12. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals. Doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ja, wenn wir diese Geschichte so anschauen, diese Erzählung, dieses Geschehnis, dann, was einem so als erstes auffällt, ist, dass Jesus genau gewusst hat, was er tat. Die Zeit war gekommen, um sich als wahren König den Menschen zu offenbaren. Und da gab es keinen besseren Zeitpunkt als das Passafest in Jerusalem. Warum? Weil Passa damals eines der größten jüdischen Wallfahrtsfeste war, an denen die Juden zu Tausenden nach Jerusalem pilgerten, um an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten zu erinnern. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte von Mose. Und das finde ich ja schon spannend. Sonst lesen wir ja in den Evangelien, dass Jesus immer wieder gesagt hat, seinen Jüngern, aber auch den Menschen, die ein Wunder erlebt haben: Ja, erzähle es nicht weiter, behalte es für dich, die Zeit ist noch nicht gekommen. Und jetzt war alles anders. Der richtige Zeitpunkt war da. Und die Menschen, die waren alle außer Rand und Band, wie man so schön sagt. Sie jubelten und feierten und sie priesen Gott, denn endlich war ihr Befreier da. Endlich. Ja, und wir alle kennen bestimmt auch solche Momente in unserem Leben. Sei dies als Fan in einem Fußballspiel, wo wir so euphorische Momente erleben. Oder bei einem Besuch eines Popkonzertes. Jubeln und feiern ist angesagt, ein Fest. Und die Juden, die haben damals auf einen König gewartet, der sie endlich aus der Unterdrückung der römischen Herrschaft befreien würde. Und dann wäre endlich Frieden in Israel. Und nun war es soweit. Der lang ersehnte König war gekommen. Und dieser König, der kam auf einen Esel geritten und erfüllte die damit 500-jährige alttestamentliche Prophezeiung aus Zacharia 9, Vers 9, die wie folgt lautet: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen, der Eselin. Ja, und es waren viele Menschen gekommen, um Jesus als König zu begrüßen. Und der Grund lag darin, und das können wir auch lesen, Der Grund lag darin, dass Jesus nämlich kurz davor sein allergrößtes Wunder vollbracht hatte, nämlich die Totenauferweckung seines verstorbenen Freundes Lazarus. Ja, Johannes selbst, der berichtet von 7 Wunderzeichen, die Jesus vollbracht hatte. Und das ist auch kein Zufall. 7, das ist im biblischen Verständnis die Zahl der Vollkommenheit. Und angefangen im Kapitel 2, beim ersten Wunder, beim Weinwunder an der Hochzeit zu Kana, geht es so immer wie mehr bis zum Höhepunkt, eben im Kapitel 11, bei der Totenauferweckung des Lazarus. Was gibt es Größeres als einen Menschen, der tot ist, wieder zum Leben zu erwecken? Jesus hatte ein gewaltiges Wunder vollbracht und logischerweise hatte sich das überall herumgesprochen. Und das war auch der Grund, warum so viele Leute ihn empfingen. Und hier ist so ein Punkt, wo wir uns selber fragen können, hey, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Ich weiß noch gut, als ich als Teenager begann, den Glauben zu entdecken. Ich war begeistert von Jesus. Ich war begeistert über jedes kleine Wunder, das Jesus in meinem Leben tat. Ich war begeistert von ihm. Ich war begeistert, durfte ich mit ihm unterwegs sein. Da war Freude, da war Leidenschaft, Begeisterung, Jubel. Und gleichzeitig waren da auch dunkle Dinge in meinem Leben. Da waren Minderwertigkeitsgefühle, da war eine Sucht, die viel Raum einnahm in meinem Leben. Und da, in all dem kam die Erwartung hoch, Jesus, heile mich davon. Heile mich. Du bist doch Gott, du kannst alles. Dir ist alles möglich. Und so betete ich und betete und betete und faste und machte alles Zeug. Aber ich wurde nicht befreit von dieser Sucht. Und dann kamen die großen Enttäuschungen. Dann kam die Enttäuschung, sagen wir, Jesus, du bist doch nicht so super. Was ist los? Und ich nehme an, alle von uns kennen solche Situationen. Wir haben alle irgendwie Erwartungen an Gott. Und ich nehme an, alle von uns kennen Gebetserhörungen, die nicht erhört wurden oder die anders gekommen sind. Wir alle wurden vielleicht auch schon enttäuscht. Ja, und so ging es auch den Menschen damals, den jüdischen Menschen von damals am Palmsonntag. Sie haben große Erwartungen gehabt. Sie haben einen König erwartet. Einen großen und mächtigen König, der sie endlich befreien würde von den blöden Römern, der endlich Frieden schaffen würde. Doch es kam alles anders, als sie es sich vorgestellt hatten. Und eigentlich hätte sie es ja merken müssen, wenn man ehrlich ist. Ja, Jesus, der kam auf so einem Drahtesel, auf seinem Esel geritten. Jesus, der kam auf einem Esel, einem Lasttier. Und er kam nicht mit einem Pferd oder einer Kutsche oder einer ganzen Armee. Er kam sinnbildlich gesprochen mit so einem Fahrrad und nicht mit dem Ferrari oder dem Porsche oder dem Bentley. Und eigentlich hätte sie es ja merken müssen. Übrigens, ich habe so ein Bild mitgebracht, wie das hätte aussehen können. Und ich finde toll, was die künstliche Intelligenz heute alles so herbringt. Genau. Jesus auf dem Fahrrad. Das ist doch mal etwas für die Öko-Bewegung. Super. Ja, das ist das Bild auf heute übertragen. Die Menschen damals realisierten nicht, dass Jesus nicht gekommen war, um über Israel zu herrschen, um die Römer zu entmachten, sondern Jesus hatte etwas Größeres vor. Jesus hatte etwas Größeres vor. Und das ist so ein kleiner Wink auf Ostern. Und so kam, wie bereits erwähnt, alles anders und die große Enttäuschung. Die Menschen, die noch an Palmsonntag schrien, Hosianna, gepriesen sei Gott, riefen einige Tage später, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und sie schlugen sich auf die Seite der Pharisäer, der frommen Juden, die sich schon immer an Jesus und seiner Botschaft vom Reich Gottes gerieben haben. Ja, nochmals, wie sieht es in meinem Leben aus? Sind wir bereit, am Glauben festzuhalten, auch dann, wenn es schwierig wird, wenn es anders kommt, als wir es uns wünschen, wenn unsere Vorstellungen und Erwartungen nicht erfüllt werden? Oder hängen wir, wie die Menschen später, damals, ja, all die Hoffnungen, den Glauben sprichwörtlich an den Nagel? Ja, Jesus hat seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern nie ein sorgenfreies Leben versprochen. Er hat nie versprochen, dass wir keine Herausforderungen, Probleme, Enttäuschungen haben werden, dass alles easy peasy sein wird. Was er aber uns versprochen hat, ist, dass er immer da ist. Er ist da in all unseren Freuden, dann, wenn es etwas zu feiern gibt. Aber er ist auch da, wenn wir mit Herausforderungen zu kämpfen haben, wenn wir Schwieriges erleben müssen. Und da ist Psalm 23 ein wunderbarer Tröster, wo auch diese beiden Aspekte darin vorkommen. Du führst mich zu frischem Wasser, du erquickst mich, aber du bist auch da, wenn es durch dunkle Täler geht. Du bist mit mir. Glauben aus einem christlichen Verständnis heißt nichts anderes als ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Jesus. Glauben heißt, ich trete ein in eine lebendige Beziehung. Ich vertraue dir auch dann, wenn alles anders kommt, als ich es gern hätte, ich es erwartet hätte. Und wenn es schwierig wird in meinem Leben. Und ich nehme an, viele von uns haben solche Erfahrungen schon gemacht. Denken wir da an alle unsere ukrainischen Geschwister. Ja, gerne möchte ich auf einen weiteren Aspekt eingehen, welcher der Bibeltext erwähnt. Wir haben gelesen und gehört, dass die Jünger, also die Schüler von Jesus, es damals nicht begriffen haben, dass mit dem Einzug in Jerusalem eine alttestamentliche Prophezeiung in Erfüllung ging. Erst im Nachhinein, erst nach der Auferstehung, nach Ostern, erinnerten sie sich wieder daran und realisierten es. Erst dann macht es Sinn. Und ist es nicht oft auch in unserem Leben so? Oft erkennen wir erst im Rückblick Gottes Wirken und Handeln und nicht im Moment. Und ich habe ja erwähnt, dass ich als Teenager stark unter Minderwertigkeitsgefühle gelitten hatte und da war auch eine Sucht, die mich gefangen hielt und dass Jesus mich nicht sofort heilte. Und heute im Rückblick, da weiß ich auch warum. Jesus hatte nämlich einen anderen Weg vor mit mir. Es war ein steiniger und mühsamer Weg. Es waren viele Jahre, 10 Jahre, viele kleine Schritte zur Heilung, geprägt von Rückschlägen, Enttäuschungen. Aber da waren viele Gespräche und das hat mich auch tiefer, näher zu Jesus gebracht. Ich durfte mich mehr mit mir auseinandersetzen. Und heute stehe ich an dem Punkt, wo diese Sucht kein Thema mehr ist in meinem Leben. Ja, diese Sucht ist überwunden. Und meine Story und meine Erfahrungen mit dieser Thematik kommen heute nun anderen Menschen zugute. Und so durfte ich bereits einige Menschen begleiten, die ebenfalls mit dieser Sucht zu kämpfen hatten, und sie ermutigen und sie Stück weit auch in die Freiheit zu begleiten. Ja, Palmsonntag, ein Feiertag voller Freude und Jubel, und zugleich markiert dieser Feiertag auch den Beginn der sogenannten Karwoche, den Leidensweg Jesu. Palmsonntag, ein Tag, der uns daran erinnern soll, dass Jesus König ist und dass Jesus keine Modefans haben möchte. Und ich nehme an, die meisten von euch, die wissen, was Modefans sind. Modefans gibt es vor allem beim Sport. Modefans, die heben Sympathien für einen Club, nehmen wir beispielsweise IBE. Die sind so lange Fan von IBE, bis sie gut, ja, wenn sie gut sind, gut spielen, gewinnen und so, dann ist alles super. Und wenn IBE dann schlecht spielt, wenn IBE dann die Erwartungen nicht mehr erfüllt, dann wechseln sie den Verein. Dann sagen sie, ja, jetzt schauen wir, wer besser ist. Aha, Servette Genf ist besser. Dann ab heute bin ich Servette Genf-Fan. Genau, das sind dann Modefans. Oder auf die Kleider bezogen. Ja, man wechselt einfach die Kleider, die in sind, sagt so, das ist nicht mehr in. Neu in ist etwas Schlichtes, Elegantes. Genau. Dann sieht das doch toll aus. Ja, Jesus möchte keine Modefans haben, die immer mit der aktuellen Mode gehen. Jesus möchte Nachfolgerinnen und Nachfolger haben, die in jeder Situation am Glauben festhalten und darauf vertrauen und daran festhalten, dass Jesus König und Herr ist. Ja, Palmsonntag, ein Tag, der uns daran erinnern soll, dass Gott nicht da ist, um unsere Erwartungen zu erfüllen, sondern dass Gott größere Pläne hat, und zwar mit der Welt und auch mit uns. Und schließlich Palmsonntag, ein Tag, der uns daran erinnern soll, wieder einmal bewusst auf unser Leben zurückzuschauen und uns überraschen zu lassen, wo Gott überall schon gewirkt hat, gehandelt hat in meinem Leben. Und dann mit einem dankbaren, mit einem lobenden Herzen, freudigem Herzen vor Gott zu kommen. In dem Sinne wünsche ich uns allen einen wunderbaren Palmsonntag und eine besinnliche Karwoche. Ich bete noch. Danke, Jesus, für diesen wunderbaren Tag, für diesen wunderbaren Feiertag. Danke, kommen weltweit Menschen zusammen, um Palmsonntag zu feiern und daran zu erinnern, dass du der wahre König bist, dass du als König empfangen wurdest und dass das der Start ist des Leidensweges. Der Start der Karwoche. Und ich bitte um eine besinnliche Woche hin zu Ostern, dass wir auch Karfreitag aushalten können. Danke, bist du da, danke, bist du mit uns. Danke, sind deine Gedanken größer über uns. Und Herr, hilf uns immer wieder, Perspektiven zu schenken, wo wir mit Erwartungen an dich kommen und sie nicht so erfüllt werden, wie wir es gerne hätten. Hilf uns, schenk uns Vertrauen und Glauben, dass du alles in der Hand hast, dass es gut kommt. Danke vielmal, liebst du uns über alles. Danke, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Danke, bist du interessiert an jedem Einzelnen von uns. Danke, bist du da, hier, jetzt, in diesem Moment.